ARD. Hier ist die Sportschau. Der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
Grüezi miteinander und Hallöchen aus der Schweiz. Nach der alpinen Ski-WM geht's hier im Sportschau-Wintersport-Podcast direkt mit dem nächsten richtig dicken Highlight weiter, nämlich der Biathlon-WM. Knapp zwei Wochen lang wird hier vor schickstem Alpenpanorama auf 1400 Metern um Medaillen gekämpft und wir sind für euch in Lenzerheide hautnah dabei, liefern exklusive Einblicke und klar quatschen mit den Stars der Szene. Mein Name ist Uri Sahavi und ich freue mich mega auf dieses WM-Spezial. Drei Folgen wird es von hier geben. Voraussichtlich veröffentlichen wir die dann immer an den wettkampffreien Tagen, also dementsprechend noch am 17. und 21. Februar. Und keine Sorge, Julia Kleine ist natürlich weiterhin eure Gastgeberin hier im Wintersport-Podcast. Sie übernimmt dann wie gewohnt nach der WM. So, genug Vorgeplänkel, lasst uns eintauchen in das wichtigste Event dieser Biathlon-Saison. Los ging's mit der Mixed-Staffel. Für Deutschland am Start Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Navrat und Justus Strelo. Und ich formuliere es mal folgendermaßen, wenn es so weitergeht, wie es bei der Mixed-Staffel angefangen hat, dann brauchen wir alle sehr, sehr starke Nerven. Patricia Gabor nimmt euch nochmal mit auf diesen wilden Ritt mit Happy End aus deutscher Sicht.
Es schaut nach einem historischen Moment aus für die deutsche Mixed-Staffel. Aktuell Justus Strelo, der letzte deutsche Läufer, auf Rang 2 unterwegs. Aber Justus Strelo muss aufpassen, dass er da hinten nicht noch vom Tschechen, von Michael Kretschmar, überholt wird. Und der zieht jetzt tatsächlich auf der Strecke noch an Justus Strelo vorbei. Strelo hat Probleme, an ihm dran zu bleiben. Okay, dann vielleicht doch Bronze für Deutschland, aber was auf jeden Fall fest steht, ist Gold gibt es für Frankreich. Da sind sie alle. Julia Simon, Lou Jean Monod, Eric Perrault und Emilien Jacquelin. Sie umarmen sich. Es gibt schon wieder Gold. Und dann auf der Strecke ist noch Justus Strelo unterwegs. Er wird von seinem Trainer angefeuert, nochmal hochgepusht, den letzten Anstieg. Aber er weiß, er schüttelt schon den Kopf. Hinter dem Tschechen kommt er nicht mehr hinterher. Also Justus Strelo auf Rang 3 will Bronze mit nach Hause bringen. Und es ist trotzdem was Historisches, weil wettbewerbsübergreifend hat Deutschland in einer Mixed-Staffel seit 2020 nicht mehr auf dem Podest gestanden. Das letzte Mal, dass es bei der WM was gab, das war 2019. Von daher eine gute Leistung der Deutschen, auch wenn sie sich insgesamt 11 Nachlader erlaubt haben. Justus Strelo ist zwar fehlerfrei geblieben, aber davor gab es den ein oder anderen Nachlader. Philipp Navrat mit 3 Nachladern die Strafrunde vermieden. Also Tschechien wird Zweiter, holt sich Silber und dahinter Justus Strelo, der nochmal Gas gibt und völlig fertig über die Ziellinie kommt. Deutschland Dritter, Deutschland holt Bronze bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide. Frankreich holt Gold, Tschechien Silber.
Ja, was für ein Auftakt für das DSV-Team, der vermutlich bei Fans und Athleten gleichermaßen für zwischenzeitliche Schnappatmungen gesorgt hat. Also Franziska Preuß beschreibt die letzten Momente des Rennens, in denen sie nur noch von außen zuschauen konnte, so.
Also ich muss sagen, zuschauen ist echt schlimmer, wie selber auf Schluss zum Laufen. Da ist man vorher noch voll im Tunnel und macht dann sein Rennen. Hat mir doch mehr Nerven gekostet zum Schauen, aber ist auch mal schön, wenn man dann Justus jubeln ins Ziel begrüßen kann und war auf alle Fälle ein cooler Tag.
Absolut, ein cooler Tag, keine Frage, aber der hat auch richtig Kraft gekostet. Die Strecke hier in der Schweiz ist zwar sehr pittoresk und schön, aber auch richtig hart. Selina Grotian stimmt diesem Eindruck uneingeschränkt zu.
Sehr, sehr anspruchsvoll. Also wie gesagt, einmal die Höhe, die Luft hier oben ist ganz schön dünn auf jeden Fall. Und natürlich auch das Höhenprofil. Also ich glaube, einer der anspruchsvollsten Runden im Weltcup. Es geht erst nur bergauf und dann alles einfach nur noch bergab. Und die Anstiege sind auch sehr unergonomisch zu laufen. Also wirklich eine der schwersten Strecken, glaube ich.
Es gibt, obwohl bei der WM erst ein Rennen durch ist, gefühlt maximal viel, über das wir sprechen können. Und das wollen wir tun mit Philipp Navrat. 135 Weltcup-Starts mittlerweile. Debüt im Weltcup 2017 und seit gestern WM-Bronzemedaillengewinner. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Jalo, danke, vielen Dank.
Reden wir gleich auch noch drüber. Vielen Dank, dass du dir an diesem Off-Day die Zeit für uns nimmst. Und es ist ja nicht nur ein wettkampffreier Tag, sondern auch noch dein Geburtstag. Happy Birthday und auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. 32 Jahre alt. Wie wurde gefeiert?
Ja, erstmal Dankeschön. Ja, es war natürlich erstmal so, dass wir zum Frühstück ein bisschen eine Zeit ausgemacht haben, wann ich denn erscheinen soll. Dann gab es gleich mal Überraschung mit dem schönen Kuchen und Zündkerzen dazu. War schon eine ganz nette Überraschung. Und ja, selbst die Norweger haben mir sogar einen Kuchen gebacken. Also heute läuft's ja.
Gibt's da in irgendeiner Form so Bräuche bei euch im Team? Also musst du eine Lage ausgeben oder so?
Ich denke, also alles, was so das, wie soll man sagen, das angeht, was Essen und Trinken betrifft, sind wir eigentlich echt gut ausgerüstet. Da wird gut vorgesorgt, glaube ich, in allen Variationen, die es dazu benötigt. Und wirklich, ja, ein toller Koch dabei mit dem Christian, der das hervorragend managt. Danke ihm auch, dass er das immer auf dem Schirm und im Blick hat. Deswegen hat es super gepasst, ja.
Jetzt fällt dein Geburtstag auf die WM hier in Lenzerheide. Bist du jemand, der seinen Geburtstag normalerweise richtig groß feiert?
Also die letzten vier bis fünf Jahre ist es so gelaufen, dass es immer eigentlich auf den Saisonhöhepunkt gelaufen oder getroffen hat. Deswegen war die Party dann meistens eher nicht so groß. Also wirklich immer, wenn jemand was zwischendurch dazu Zeit hat, aber das da beläuft sich eher auf eine gemeinsame sportliche Aktivität oder sowas. Daher, ja, passt so und alles okay.
Du hast gerade schon gesagt, sogar die Norweger haben dir einen Kuchen vorbeigebracht. Mir wurde geflüstert, dass das deine Freundin Caroline Offikstad-Knotten war. Welchen Kuchen gab es denn? Das ist die allerwichtigste Frage.
Ja, es war davor die Frage nach meinem Wunschkuchen, genau. Dann habe ich gesagt, ja, Maulwurfkuchen gefällt mir am besten.
Sag mal für alle, die es vielleicht nicht wissen, was ist ein Maulwurfkuchen?
Ja, das ist quasi ganz normal Kuchenboden mit Mehl, Butter und Milch. Und dazu kommt dann eine Creme-Auflage und da dazwischen noch Bananen. Und das ist irgendwie für einen Sportler schon was Besonderes, weil es hat natürlich noch mehr Kalorien als normaler Kuchen schon hat. Aber es hat wirklich richtig Gehalt und das ist, was mir dann auch meistens richtig taugt.
Wobei, wenn man auch so früher mit Benny Doll und so gesprochen hat, Kuchenzeit und auch Philipp Horn und Co., Kuchen begleitet euch schon, habe ich das Gefühl, im Alltag.
Ja, ganz richtig. Also es ist schon immer dabei, weil es einfach bei uns so ist, dass wir einfach so viel Kalorien verbrauchen. Und dann bietet sich das irgendwie doch nochmal am Nachmittag an, dass man nochmal die lange Zeit zwischen Mittag und Abendessen nochmal überbrückt mit so einem Kaffeekuchen oder je nachdem, welches Getränk man dazu haben will, meistens bei mir auch Tee. Ansonsten, ja, füllt es halt irgendwie nur den Nachmittag und das macht immer schon Laune.
Geburtstag haben bedeutet ja auch meistens im Mittelpunkt stehen. Ist das was für dich?
50-50, also wenn es passt und irgendwie dann die Stimmung auch passt, dann ja. Ich denke, man weiß aber genau, die Mädels haben morgen schon wieder Wettkampf. Insofern ist es schön, dass jeder einem gratuliert und dass man mitnehmen kann und gerade hier irgendwie doch im Rahmen dann auch dann doch eine höhere Bedeutung dann findet oder dann ja nicht ganz untergeht und dann Gemeinsamkeiten irgendwo dann findet irgendeiner Zeit, mittags, nachmittags, irgendwo sonst und dann das doch ein bisschen mal kurz auffeiern kann und dann passt.
Für euch da draußen kurz zur Verortung, wir sitzen hier im deutschen Quartier, das ist so eine Kombination aus Apartments und einem Hotel. Wenn ihr euch fragt, warum ich etwas dumpfer klinge, ich habe eine Maske auf, Philipp, du glücklicherweise nicht, ist ja auch wichtiger, dass man dich besser versteht als mich. Nichtsdestotrotz, bei solchen Terminen ist die Maske immer noch gewünscht. Wie groß ist so die Sorge, sich was einzufangen ständig?
Es schwebt schon ein bisschen immer mit. Jeder Athlet will hier ans Limit gehen, ans absolute körperliche Limit. Das ist auch irgendwo ja schon teilweise eine Gedankenstütze oder halt eine Stütze, dass man auch mental sich irgendwo sicher verhält. Andererseits, ja, man merkt schon nach so einem Rennen, man ist da wirklich dann mal am Limit gewesen. Da braucht es ein bisschen Erholungsphase und man ist irgendwie dann doch in so einem Open Window, wo man sich ein bisschen in so einen Infektionskreis bewegt oder bewegen kann. Die Wahrscheinlichkeit fällt halt dann einfach ein bisschen höher aus und daher versucht man die Möglichkeiten, sich zu schützen, irgendwo dann doch wahrzunehmen. Wir kriegen die Masken überall jetzt auch wieder gestellt und daher nimmt man es auch wahr. Auch die Händedesinfektion wird natürlich immer ja schon wichtig gehalten. Und ich denke, wenn halt auch so viele Rennen einfach nur anstehen, wichtige Rennen für jeden, auch für mich selber, dann ja, beachtet man das auf jeden Fall.
Du warst jetzt im Vorfeld dieser WM selbst erkältet. Jetzt kommt eine etwas bekloppte Frage, aber bist du ein guter Kranker? Also, wenn du krank bist, kannst du das dann auch richtig auskurieren oder machst du sofort los und schleppst das dann ewig mit?
Nee, diesmal war ich wirklich sehr konsequent, habe das wirklich konsequent ausgestanden. Also wenn es ein kleiner Infekt ist, dann ja, ist es meistens nur ein Tag irgendwie so, wo man das merkt, das muss man jetzt die Pause machen. Diesmal waren es ein paar Tage mehr, weil es halt dann bronchial auch mal drin war. Das hatte ich auch schon länger nicht mehr so. Habe ich halt dann ein bisschen mal mehr gemerkt, dass das mehr Tage braucht. Aber ich war dann wirklich konsequent, habe das auskuriert und dann erst wieder angefangen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht's wieder auf, jetzt ist auch irgendwo der Instinkt nach Sport wieder da und der Wille wieder rauszugehen. Genau, der Moment muss man halt irgendwo ja, abfühlen, abpassen und dann wieder loslegen erst.
Weil ich mir vorstellen kann, dass die Uhr dann natürlich tickt, ne? Du hast dieses Riesen-Event vor der Brust und weißt, ich muss und will und will und will fit werden.
Ja, es ist schon, was dann so ein bisschen im Hinterkopf mitschwebt, ja. Das hat man mit dabei, klar, weil es dann einfach nicht so lange Zeit ist. Die Trainer wollen dann auch ein bisschen wissen, wie schaut es denn jetzt aus? Bist du fit fürs erste Rennen oder ja, was machen wir, was denkst du? Sag du auch ehrlich. Und ja, ich habe halt auch nur sagen können, bitte lasst mich mal irgendwo einen Vergleich machen mit den Jungs, dass ich mal selber sehe, wie es sich anfühlt, wie reagiere ich dann auch drauf. Insofern, glücklicherweise hat es dann alles passt, aber klar, der Gedanke, wenn man krank ist, weiß man natürlich im Hinterkopf, ey, in 2-3 Wochen sollte man wieder parat stehen. Deswegen umso konsequenter blieben in der Zeit, das dann wirklich auch ja mit Vollgas dagegen dann auch wieder anzugehen und alle möglichen Schritte auch wieder zu machen, die dafür notwendig waren, gesund zu werden.
Lass uns gerne zurück hier in die Schweiz, ins Hier und Jetzt kommen. Es ist ganz interessant, eure Unterkunft hier ist nur so ungefähr 4 oder 5 Gehminuten entfernt vom Stadion. Ich bin die Strecke gerade selbst gegangen. Es geht maximal fix. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich. Hat man jetzt, glaube ich, auch nicht so oft. Ihr müsst noch nicht mal in ein Auto steigen, um da hinzukommen. Wie ist das für euch?
Es ist absolut genial, wirklich. Also was da die Teamchefs so organisiert haben für uns, das ist schon irgendwas Besonderes, so nah zur Biathlon-Anlage oder Biathlon-Anlage zu sein. Das Einzige, ich habe mir gedacht, das könnte nur sein, wenn da wirklich mal richtig fett Party ist, dann können wir vielleicht gar nicht schlafen. Aber man ist tatsächlich genau in dem Entfernungskreis weg, dass man die Lautstärke auch nicht mehr hat, aber genau schön noch doch wieder zu Fuß zum Stadion laufen kann. Wirklich top organisiert. Das hat sie, denke ich, jetzt Gott sei Dank mit gestern schon ausbezahlt voll. Und daher, ja, perfekte Organisation.
Kannst du uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz mit in die Unterkunft hier nehmen? Also ich hatte gesagt, es ist eine Mischung aus Apartments und Hotel. Wie wohnt ihr? Hast du einen Zimmerpartner? Hast du ein eigenes Zimmer?
Ja, es ist so, dass wir zu fünft die größte Penthouse-Suite in dem ganzen Haus haben.
Klingt fancy, sehr fancy.
Kann man so sagen. Also wir waren ja letztes Jahr schon in dieser Wohnung und waren da schon hin und weg geflasht von dieser Größe und wirklich diese Geräumigkeit und auch sehr modern hier das Haus, würde ich sagen. Ja, sehr viel Holz, was mir auch vom Charakter sehr gefällt. Daher, ja, wirklich eine tolle Wohnung mit einer schönen Rundumblickmöglichkeit auf alle Berge hier, die drumherum stehen. Ja, man hat wirklich einen tollen Blick und mit 2 Bädern eine schöne Küche installiert, die eingebaut ist. Und haben wir alle Möglichkeiten, die wir uns so wünschen konnten für so ein großes Ereignis, wo man doch dann ein bisschen länger aufeinander hockt. Ich bin jetzt in dem Part von der Wohnung, wo eigentlich eher als Wohnzimmer geeignet ist. Okay. Ist ja leider so, dass ich doch so als der Schnarcher bekannt bin und daher ist es für mich immer schwierig, mit jemandem das Zimmer zu teilen.
Gab es da richtig Beschwerden?
Mehr oder weniger, ja, meistens gab es dann schon immer Jungs, die dann gesagt haben, okay, also 3-4 Nächte kriege ich es mal hin, aber wenn es dann länger als eine Woche wird oder so, das ist ja dann auch, wo jeder seine seine Erholung auch wieder braucht, nach, wie ich gesagt habe, so harten Rennen, die einfach dann dazwischen anstehen. Das heißt, liefern und dann danach aber wieder regenerieren und vor allem halt auch nachts. Und wenn da einer schnarcht, ich weiß es halt aus ein paar vergangenen, weiß nicht auch, wo jemand geschnarcht hat, wie nervtötend sowas sein kann, wenn man es halt dann auch dauerhaft immer hat. Daher volles Verständnis. Es gibt den einen oder anderen im Team, der könnte das ausstehen. Aber so die Zimmerkonstellation haben wir jetzt einfach so gemacht. Dann hat jeder seine Ruhe. Und ich bin jetzt halt ein bisschen in dem Part, wo sich alle immer aufhalten. Aber für mich ist es auch ganz gut. So ist man immer irgendwo im Austausch und hat ein bisschen auch immer Kontakt zueinander.
Jetzt ist Off-Day, wettkampffreier Tag. Wenn jetzt nicht dein Geburtstag wäre oder vielleicht auch wenn dein Geburtstag ist, wie sieht so ein Off-Day bei dir aus?
Ah ja, also heute total chillig, perfekt eigentlich. Schön ausschlafen können, aufgestanden, schön zum Frühstücken rübergegangen. Wie gesagt, der ist schon zum Geburtstag überrascht worden mit dem schönen Kuchen heute. Ansonsten, ganz normaler Off-Day ist halt, ja, dass man dann eigentlich versucht, relativ schnell zu regenerieren, indem man sich nochmal ein bisschen ausläuft. Ich werde mal ein paar Minuten joggen, einfach in der frischen Luft bewegt. Dann habe ich Mittagessen, dann Physiotherapie gehabt. Ja, wie so jetzt, Medientermine natürlich, genau dazu, so Sachen. Und das nimmt man natürlich total gern mit, wenn man Erfolg auch vorweisen auch mal kann. Genau, ansonsten, ja, das klassische Kaffeekuchen steht dann vielleicht auch noch an.
Nochmal Kuchen, klar.
Klar, auf jeden Fall. Genau, ansonsten, ja, passiert nicht viel. Es ist ja der Fokus eher, sich zu regenerieren. Da sollte man nicht jetzt zu große Sachen irgendwo ins Programm noch aufnehmen. Ansonsten, ja, nichts Großes und passt alles sehr entspannt, ja.
Ihr habt so eine Chill-Lounge hier, habe ich gehört. Das hattet ihr bei den vergangenen Weltmeisterschaften auch schon. Da steht eine Playstation drin und ich glaube ein paar Tische zum Essen. Nutzt ihr das frequent und zockt euch irgendwie die Finger wund oder wie ist das?
Ja, zunächst mal jetzt, wo es jetzt losging, war bei mir doch der Fokus eher immer nur mich kurz in diesen Gemeinschaftsräumen aufzuhalten, essen gehen, zurück wieder auf die Bude zu uns, wo, ja, da fühlt man sich dann doch ein bisschen wohler, auch wenn wir unter uns Jungs sind, wo man halt einfach für sich ist und seine Ruhe hat. Ansonsten kann ich mir vorstellen, also die letzten Jahre haben wir es total gern genutzt, wenn da irgendwo eine Dartscheibe war oder sowas. Das waren einfach so, ja, Gemeinschaftsaktivitäten, die schnell zwischendurch mal möglich sind, oder Kickerspielen hat mir auch mal gut taugt. Macht schon mal Spaß. Bisher aber jetzt eben, wie gesagt, noch nicht so genutzt. Auch haben wir unsere Zeit ein bisschen strukturiert, dass Techniker oder Betreuer zu der Zeit essen und mir halt zu einer anderen Zeit als Athleten, dass wir auch da ein bisschen die Infektionssachen einfach im Blick behalten. Und dann, ja, machen wir es jetzt am Anfang so. Ich denke, vielleicht ändert sich es auch nur während der WM, je nachdem, wie es läuft.
Benny Doll hat nach der vergangenen Saison seine Karriere beendet und wurde immer so ein bisschen als der Capitano hingestellt, so ein bisschen als der Leader. Wie ist das Gefüge jetzt bei euch? Gab es jemanden, der ihn ersetzt hat?
Ah, direkt ersetzen kann man jetzt einen Benny Doll nicht. Das ist schwer möglich. Also einerseits sportlich, andererseits, was er auch persönlich immer in das Team gebracht hat. Man merkt schon, da fehlt was, da geht was ab. Andererseits, ja, haben wir jetzt eine neue Chance unter uns. Ich würde sagen, momentan tut sich die Verantwortung auf viele Schultern aufteilen. Also jeder hat da irgendwo einen Teiljob. Und klar, es ist sportlich für uns jetzt erstmal der Fokus, auch diese so Teilleistungen oder Leistungen, wie der Benny es mal geschafft hat, auch wieder daran zu schmecken, sage ich mal. Und daher ist jetzt erstmal da unser Fokus. Wir haben gewisse Jobs, die zwei Personen im Team schon als Sprecher so übernehmen.
Was sind das genau?
Genau, das ist einmal der Johannes Kühn als IBU-Sprecher, der halt schon das ein bisschen im Blick hat, was passiert so bei den Wettkämpfen. Gibt es zum Beispiel immer eine schöne Einlaufrunde, wo man sich immer warm laufen kann. So Sachen sind halt immer so ein bisschen Diskrepanzen gewesen in der Vergangenheit, wo wir uns oft beschwert hatten. Von ihm aus kommt natürlich immer nur das angesprochen werden, aber ob es dann umgesetzt wird von einem Veranstalter, ist dann immer nur eine andere Sache. So Geschichten einfach, die nebenher das Wettkampfgeschehen betreffen. Das hat er in Absprache vielleicht auch mit unserem Teamleiter oder mit dem Felix so ein bisschen im Blick auch ein bisschen mehr. Genau, und dafür macht das der Johannes auch richtig gut, finde ich. Und das macht einfach dann auch Laune, wenn sich damit jemand damit beschäftigt. und das irgendwo auch immer angesprochen wird oder man fühlt sich da ein bisschen gehört auch einfach. Genau. Ansonsten das andere ist jetzt noch DSV-Sprecher. Ich glaube, das ist auch zwei geteilt mit Franzi und Roman, die halt da ein bisschen so die Sachen im Blick haben, was vielleicht so bekleidungstechnische Sachen angeht, was gefällt uns da, was gibt es da für Sachen, die uns besser taugen, andere Schnitte, andere Materialien oder so. Ja, oder was hat uns immer gut gefallen aus so Bekleidungssachen vielleicht oder Brillen, Accessoires, egal, etc. Das haben einfach die zwei auf dem Schirm, fragen da immer mal regelmäßig ab irgendwas. Auch vielleicht so Sachen, wo man was abspricht, wie tun wir auch die Techniker mal ein bisschen ins Boot nehmen für eine Entlohnung, für das, was sie da leisten, auch zusätzlich auch ein bisschen als Prämienanreiz auch, war zum Beispiel letztes Jahr stark das Thema und ja, so Sachen, das haben die halt mehr auf dem Schirm.
Aber cool, dass ihr euch dann darüber Gedanken macht, auch beispielsweise, wenn es ja um Teamchemie geht, da seid ja nicht nur ihr Athletinnen und Athleten, sondern vor allen Dingen eben auch die Wachser und Co., dass ihr da guckt, dass ihr die richtig mit ins Boot kriegt. Wie wichtig ist das?
Ja klar, ist schon wichtig. Also die haben halt, ja, wir kommen natürlich zum Wettkampftag, wollen abliefern, aber das, was davor schon abgelaufen ist, also über 3-4 Tage davor, das sieht ja im Endeffekt nicht jemand direkt, der nicht weiß, was dahinter steckt. Weil an dem Wettkampftag sieht man nur, okay, läuft er jetzt so oder so oder an was hat es jetzt gelegen oder ist er gut dabei, ist er schnell. Und daher ist das schon ein großer Anteil von unserer Grundvoraussetzung für so ein Rennen, dass wir konkurrenzfähig mit den anderen großen Nationen einfach sind. Daher liefern die Techniker da wirklich einen absolut wichtigen Job für uns. Und zu so Großveranstaltungen oder Ereignisse wird dann auch nochmal größer aufgefahren, was halt das Personal angeht, mit ein bisschen mehr Leuten. Und das macht dann auch ein bisschen mehr, gibt ein bisschen mehr Sicherheit, wenn man weiß, hey, da sind jetzt noch mehr am Arbeiten, noch ein zweiter LKW, der dasteht, für die Schleifmaschinen quasi das bereitstellt, den Platz. Und dann weiß man, hey, wir sind da gut aufgestellt, wir sind da auf jeden Fall safe, was alle möglichen Varianten angeht. Und daher gehören die Techniker genauso dazu.
Lass uns fix zurückschauen. Das dürfte dir ein Lächeln ins Gesicht treiben. Auf den gestrigen Tag, Mixed-Staffel. Bronze gab's zum WM-Auftakt. Selina Grotjan, Franzi Preuß für dich und für Justus Strelo. Was bedeutet dir diese WM-Medaille?
Also, es ist gestern ein wahnsinniger Emotionsklotz abgefallen, als der Justus irgendwie dieses Stehenschießen da durchzogen hat. Ich finde halt, in dem Rennen, wenn man es jetzt so nachhinein anschaut, dann haben wir irgendwie alle vier so eine grundsolide Leistung gebracht, die irgendwie harmonisch war. Also es war wichtig, dass keiner nach unten ausreißt. Klar, nach oben kann einer ausreißen, dann bringt es aber nichts, wenn wieder jemand schlechter ist oder zu arg schlecht ist, sag ich mal. Oder halt nicht ganz so seine Performance abliefern kann. Und in dem Rennen haben wir halt alle vier einfach so eine grundsolide Leistung gezeigt. Und das hat am Ende, ja, wahnsinns Spannung zwar nur ergeben, aber ich denke, für uns einfach das glückliche Ende, das Glück, was da echt auch mal auf unserer Seite jetzt war, nach vielen Jahren, wo wir irgendwie so ein bisschen das Glück verloren hatten und das gefehlt hat oder so. Wir haben es gestern einfach mal gehabt und das hat sich mega angefühlt. Ja, weil ihr habt schon so viele Rennen auch, wo was andersrum ausgegangen ist. Und daher war es einfach gestern ein mega Moment. Ja, wie gesagt, auch wenn es nochmal richtig spannend wurde hinten raus, aber Justus hat es bis zur Ziellinie gerettet und hat gereicht. Ja, es war für mich schon sehr emotional.
Ja, das war wirklich irre. Das soll jetzt nicht creepy klingen, aber ich habe dich ein bisschen beobachtet im Zielbereich gestern. Vor allen Dingen auch, als Justus dann auf dieser letzten Runde war und der Vorsprung schmolz und schmolz und schmolz. Du bist auch schon häufiger als Schlussläufer in Staffeln gelaufen. Was ist das für eine Aufgabe und was macht das mit einem?
Also ich habe versucht, ich habe nur lange nachgedacht, weil der Justus beim Einlaufen, beim Vormittagsaktivieren noch gefragt hat, hey Franzi, Philipp, was kannst du mir vielleicht als Tipp noch mitgeben? Was muss ich als Schlussläufer irgendwie nur beachten und so? Die Frage hat mich dann doch noch ein bisschen beschäftigt, weil mir ging es ja immer so, wenn der Justus als Startläufer so abgeliefert hat, wie er es eigentlich fast immer macht, so selbstverständlich, dann hab ich auch so ein Wettkampfinstinkt aufgebaut in diesem Rennen noch zusätzlich, wo ich gewusst habe, hey, genau so, zack, einfach durch, machen. Gell? Und dann habe ich mir so gedacht, hey, Start und Schluss, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Also das ist relativ ähnlich, weil man einfach so ein Selbstvertrauen, so ein Selbstverständnis braucht, dass man das jetzt ganz klar so macht, wie man es sich wünscht und wie es halt man sich in den Gedanken vorher auch durchgespielt hat. Und klar, als Schlussläufer ist einfach viel weniger Trubel um einen rum, meistens. Also es sind halt maximal, sage ich mal, 5 Nationen, die irgendwie nur im Umkreis schweben. Als Startläufer hast du natürlich dann alle 20, 25, was eigentlich nur mehr Stress erstmal in der Startrunde bedeuten kann. Als Schlussläufer weiß ich natürlich, wie knapp es einfach dann auch wieder hergeht auf das letzte Schießen, das halt dann doch mal nur entscheidender ist. Ich weiß meistens, wenn ich ein gutes letztes Schießen habe und dann diesen Vorsprung habe, dann ziehe ich das eigentlich meistens auch komplett durch über die letzte Runde, dass ich den Vorsprung dann meistens halten kann. Und da reichen mir meistens schon 10, 15 Sekunden, wo ich weiß, den hinten, den packe ich, habe ich jetzt mental schon gepackt. Der weiß, der kommt nicht mehr hin, weil ich selber genau das läuferische Vermögen habe. Jetzt beim Justus war es halt gestern einfach krass spannend, weil beim Wechsel war es so, ich hab da nochmal irgendwie angepiekst und gepusht, die haben zugeschrien, Justus, mach's, gib Gas, irgendwie, ich weiß es nicht mehr, aber es hat sie so auf jeden Fall angefühlt, als will ich ihm die Energie jetzt gerade weitergeben, einfach die jetzt, was ich jetzt läuferisch vielleicht im Vermögen habe. Und ich finde, er hat es gut gemacht, dass er dann sagt, hey, ich gehe jetzt damit die erste Runde. Das war extrem wichtig, dass er da den Anschluss hält, den Kontakt hält. Und weil man dann genau wusste, am Schießstand wird das ja sowieso wahrscheinlich irgendwo unterbieten können und schneller sein. Und dann muss er vielleicht doch nur den Kontakt halten erstmal, gell? Und genauso ist es aufgegangen. Dann hat er auch das stehend nochmal super gemacht. Und eigentlich habe ich dann gedacht, aus meiner Erfahrung, wie es ich halt kenne, 10, 15 Sekunden reichen mir komplett, dass ich das durchziehen kann. Und dann waren es ja fast 30 Sekunden und dann wird es auf einmal immer schärfer. Unser Mannschaftsarzt hat dann auch nochmal gezeigt, schau bitte auch nochmal auf die Tafel, bleib nochmal ganz cool jetzt erstmal. Irgendwie dann doch aber jetzt wieder herrichten für den Zieleinlauf, weil sowas hat man ja auch selten, dass ich auch mich herrichten muss für den Zieleinlauf vom letzten. Und in so einem Fall muss man aber dann für alle Fälle doch parat stehen und das hat man halt dramatisch mitgefühlt im Stadion. Ich glaube, für die Mädels war es ja noch schlimmer, die hatten ja beide uns noch auf dem Schirm. Aber war schon ein wilder Tag. Ja.
Ja, wilder Tag auf jeden Fall. Für euch ist es gut ausgegangen, für die Norweger am Ende nicht so. Ingrid Landmark-Tandrevold hat zwei Strafrunden geschossen und hat dann im Netz, bei Instagram, einen Kommentar geteilt, der ihr zugekommen ist, zugeflogen. Ich will das jetzt nicht zitieren, weil es wirklich, sie wurde aufs Schlimmste beleidigt, auf widerlichste Art und Weise, und der wurde das Schlechteste gewünscht und gefühlt der Tod an den Hals. Für euch ist das gestern gut ausgegangen, für die Norwegerinnen und Norweger dann eben nicht. Wie ist das bei dir? Kriegst du, also gestern war eben schön, aber das läuft ja nicht immer so, kriegst du das mit? Kriegt man da Breitseite, vor allen Dingen im Netz, wenn es mal nicht so läuft? Wie erlebst du das?
Also bisher muss ich sagen, Klopf auf Holz, toi toi toi, also war es bei mir immer anständig, sage ich mal, ein gutes Kommunikationsklima. Ich glaube, es ist halt vielleicht auch so ein Stück weit, so ein Verhalten von mir selber auch, wie ich sage, ich fahre jetzt nicht komplett nach oben mal aus, weil das tendiert oft dann zu, dass es halt nach unten auch mal unter die Gürtellinie ausfahren kann. Klar, man will natürlich seine Fans irgendwie schon catchen und auch mit was Besonderem mal irgendwie beliefern. Aber ich versuche da immer irgendwie eine ebene Linie zum Fahren, Ich weiß jetzt nicht, ihr habt das bei der Ingrid jetzt nicht mitgekriegt. Klar, tut es einem leid, wenn man das dann im Nachgang sieht. Ihr habt das nicht auf dem Schirm gehabt, was da passiert ist. Erst im Nachgang, als ich gestern ein bisschen nochmal das Rennen überflogen hatte. Und dann kriegt man das halt so mit, was im Rennen erstmal passiert ist. Aber was jetzt da medial bei ihr abgelaufen ist, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Es ist natürlich unschön, wenn sowas vorkommt. Ich glaube, ein paar aus unserer Mannschaft haben es einfach auch schon mal erlebt.
Vanessa Vogt beispielsweise hat das ja auch sehr öffentlich gemacht.
Genau. Ja, wie gesagt, das, woran sich jetzt das hält, dass da manche meinen, sie müssen jetzt da ihren Senf zum Preis geben, weiß nicht, woran das liegt. Weil das kann man auf so vielen anderen Wegen eigentlich besser regeln irgendwie. Glaube ich, dass man da halt einen offiziellen Weg geht, jetzt nicht direkt einfach an die Sportler hingeht. Ich denke, ihr Medien nehmt uns schon einen guten Teil weg, ihr erklärt viel, nehmt uns aber auch immer mal in die Mangel, wenn was nicht so gut läuft, und darum wird das am Fernsehen oder direkt im Live schon gut reflektiert, finde ich. Klar, habt ihr auch immer mal solche Tage und solche Tage, aber genauso wie wir Sportler halt. Und ja, klar, es ist einfach unschön, wenn das halt vorkommt, wie bei der Ingrid oder bei den Norwegern. Klar, sieht es jetzt so aus, als hätte die Ingrid vielleicht verballert, weil die anderen drei hatten dann einfach so eine Inkognito-Position. Die kommen halt dann aus dem Nichts und können halt voll abliefern oder Vollgas geben oder All-In gehen, ohne irgendwelche Ängste zu haben, dass irgendwas nicht klappen könnte oder die Spannung.
Ganz andere Drucksituation, genau. Also oder weniger Druck logischerweise.
Ja, genau, richtig. Und daher schaut es natürlich im Nachgang erstmal so aus, als hätte sie es ja so. Aber wie ich vorher gesagt habe, zu so einer Staffel gehören einfach vier Leute dazu, die eine gleiche Leistung abliefern. Und dann klappt es halt. Und dann, ja, ist es halt schwierig, das dem Zuschauer dann natürlich so irgendwie zum Erklären, wie es dann halt, wie die Athleten sich fühlen oder wie wir uns fühlen. Und ja, ein bisschen unschön, wenn sowas, wie gesagt, vorkommt.
Du bist, auch wie du hier sitzt, ein sehr besonderer Typ. Man sieht dich auch, wenn du dich im Stadion bewegst, mit den Fans, mit den Medien. Ich habe das Gefühl, auch beim sechsten Interview, was du dann möglicherweise in der Mixed Zone gibst, bist du immer noch sehr freundlich und sehr zugewandt. Gibt es Situationen, in denen auch Philipp Navrat mal drauf ist und irgendwie ein bisschen ungehalten wird?
Ja, tatsächlich, ein paar Situationen gibt es dann schon, wenn einfach der, ja, von Leuten, die jetzt einfach gar nicht kennen, wenn halt dann schon auch irgendwie so ein bisschen das unter der Gürtellinie kommt, so manche Kommentare irgendwie so. Es ist ja immer ganz schön, wenn die so mitfeiern und mitfiebern. Ich meine, davon leben wir auch, natürlich, aber wenn es halt einfach zu weit geht, komm, mach mal ein Foto und hier, gell, bist jetzt mein Kumpel und man kennt sich halt so irgendwie doch nicht. Das ist halt für mich dann so ein bisschen, ja, keine so tolle Situation, und da nehme ich mich dann raus, tu den Arm dann zum Beispiel auch einfach wieder wegnehmen und deutet das ganz, macht das ganz klar deutlich, so Situationen muss man auch ganz klar machen, glaube ich, dann wissen die anderen auch Bescheid, aber dann ist es auch kein Thema, da macht man ganz normal das Foto, aber man kann es ja ganz normal machen und ganz normal miteinander umgehen. Ja, das sind so vielleicht die einzigsten Situationen. Ansonsten, klar, stelle mir allem und jedem, was für Fragen da sind, und das gehört genauso dazu.
Wir hatten gerade schon erwähnt, heute Morgen hat dir deine Partnerin, deine Freundin Caroline Offikstad-Knotten einen Kuchen vorbeigebracht. Wie ist es hier bei so einer WM? Ihr seid ja beide nun hier. Seht ihr euch außerhalb des Stadions regelmäßig oder wie läuft das ab?
Doch, also man sieht sich schon, jetzt nicht ganz regelmäßig. Ja, man schaut halt, wann hat jeder so sein Training. Natürlich sind die Trainingszeiten auch verschieden. Ich hätte jetzt schon damit gerechnet, dass sie einen Mixed-Staffel-Einsatz hat eigentlich, weil sie eben eigentlich auch schon eine starke Startläuferin ist für eine Staffel. Und da habe ich eigentlich schon damit fest gerechnet. Und als ich dann hier ankam, habe ich dann von ihr das erste Mal mitgekriegt, okay, sie ist gar nicht aufgestellt. War natürlich erstmal nicht so erfreulich für sie. Aber ja, es sind genug Rennen hier, sagen wir, wo man hier seine Chancen hat. Vielleicht, wenn ja so ein Mixed dann auch nicht funktioniert und dann ist eine vertane Chance, dann hat man aber nur Energie verpulvert, sage ich mal. Aber klar, es ist eine Chance, die man annimmt, aber immer froh oder glücklich ist über einen Einsatz. Also das war für mich jetzt ganz klar auch so.
Musstest du sie dann trösten?
Nee, also das hat sie, glaube ich, ganz gefasst aufgenommen und hat nur gesagt, sie ist da jetzt nicht vorgesehen, aber sie hat einen ganz klaren Plan gehabt, glaube ich, für die nächsten Rennen, für die Folgerennen, auch für die normale Staffel, hat das alles sehr strukturiert sich angehört und ich glaube, da war sie ganz gefasst, also das war jetzt alles in Ordnung. Ja, ich war eher selber mit mir beschäftigt, dass ich eigentlich wieder so richtig gesund bin und wusste ja auch nicht so ganz 100%. Daher war sie jetzt eher so bei mir und hat gesagt, ja, du machst das schon und das passt alles.
Sprecht ihr privat viel über Biathlon?
Ja, schon. Sind schon Themen, die man so abspricht. Am Anfang oder oft mal haben wir gedacht, nee, es ist ihr Business. Also was ihr Business betrifft insgesamt, da halte ich mich auch komplett raus. Das lasse ich sein, dass ich mich da einmische, weil das gehört zu ihren Leuten, mit denen es abspricht, mit ihren Trainern oder sonstigen, genauso wie es ich halt selber auch mache und daher habe ich mir da eigentlich schon fix eine Linie gezogen. Jetzt hier habe ich gesagt, hey, der Wettkampf gestern, der war extrem hart, auch wenn es nur 6 Kilometer waren, bitte, ich würde dir empfehlen, teile die Kräfte wirklich gut ein auf ein Auftakttraining, mach da jetzt nicht mehr zu viel. Das sind eher nur Körner, die dir in dem Wettkampf selber dann vielleicht fehlen. Und wenn sie sich gut fühlt und sie weiß, sie ist gut drauf, hat schon einen Wettkampf gemacht, hat sie gesagt, dann ja, ist oft mal weniger mehr.
Blicken wir nochmal kurz auf dein Training. Also zu beratend an deiner Seite ist Michi Greis unter anderem. Wie läuft da bei euch die Zusammenarbeit und was für ein Gewicht hat das, was er macht im Vergleich jetzt, sagen wir mal, zu den Bundestrainern?
Der Michi steht im Hintergrund für mich da, für alle Sachen, die grundsätzlich erstmal neben Sport passieren. Also eher das, also nicht das unbedingt das Trainingstechnische selber. Das mache ich mit meinem Heimtrainer jetzt seit dieser Saison komplett, mit dem Reiter Tobi. Und genau, das ist damit abgedeckt hauptsächlich. Aber alles andere, was so drumherum anfällt, auch er kennt sich brutal gut jetzt mit steuerlichen Sachen aus, die dazugehören. Das ist einfach, ja, ich bin ja auch irgendwo Polizist und wenn da irgendwas nicht richtig ist, das geht gar nicht. Also da ist man halt wirklich, ja, gut, oder ich bin da gut aufgestellt mit ihm, der das soweit macht. Natürlich habe ich jetzt einen offiziellen Steuerberater, weil er die Prüfung leider nicht geschafft hat.
Der ist durchgefallen, oder was?
Ja, ich meine, die Durchfallquote ist ja bei gut 70%. Ja, aber klar, er hat's probiert, das zum Schaffen. Er hat mir immer mal zwischendurch berichtet, wie es läuft. Klar, hört man da immer genauer hin, weil man ja hofft, er packt es, dass er dann das auch für mich weitermacht, weil es einfach gut gemacht hat. Das wusste ich. Er hat auch mir gesagt, hey, alles, was das angeht, kannst du auf mich verlassen und wir finden immer eine Lösung. So. Und wenn ich irgendwo Fragen habe, dann kann ich mich auch immer an ihn melden und wenden, wann immer es nötig ist. Genau. Ja, ich denke auch ansonsten, wenn es mal doch um die Wurst geht, in manchen schwierigen oder Höhepunkte, so Sachen oder gewisse Rennen, wo meine Anspannung einfach auch höher wird, da merke ich, wenn ich ihm doch mal mich bei ihm melden kann, was er für eine Erfahrung einfach da hat. Er war in so vielen Situationen schon gestanden, hat das einfach alles durch, hat die ganze Erfahrung einfach von aber wirklich von ganz unten bis ganz oben halt. Und da ist alles abgedeckt, was er eigentlich schon durch hat. Das ist halt echt eine Wahnsinnsbereicherung für mich persönlich. Das ist echt irre. Und da gibt er mir halt oftmals auch wieder einfach eine nötige Gelassenheit zurück, holt mich da irgendwo aus einer brutalen Unruhe wieder raus und er sagt schon, ja, ich bin schon ein bisschen so ein unruhiger Geist einfach. Also, so besonnen wie ich hier sitze oft, vielleicht bin ich einfach doch nicht. Daher ist er schon da für mich auch ein wichtiger Part im Hintergrund, der immer da ist, wenn's brennt und an den ich mich immer wenden kann.
Coole Worte. So zum Abschluss, an deinem 32. Geburtstag heute wirft man ja möglicherweise auch nochmal so einen Blick in die Zukunft. Am Ende dieser Saison gehen die Böll-Brüder beispielsweise in die Sportlerrente. Wie weit in die Zukunft schaust du?
Ja, wie gesagt, ich habe es schon mal irgendwo angesprochen. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass doch schon so früh die Bekanntgabe war von denen. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter, auch für mich. Für mich ist eigentlich relativ klar, es geht mindestens bis Olympia. Das ist jetzt das große Ziel als nächstes. Ich denke, als nächster Höhepunkt, nachdem hier wir bei der WM durch sind. Ansonsten möchte ich mir erstmal nur auf die letzten Weltcup-Stationen auch fokussieren. Ich weiß, ich bin noch in einer ganz guten Ausgangssituation, was jetzt der Gesamtweltcup auch angeht. Das ist jetzt sportlich erstmal das, was für mich ansteht, die nächsten Wochen. Daher, ja, schauen wir jetzt einfach, was noch drin ist. Und dann freue ich mich erstmal auf eine Erholungspause nach der Saison, glaube ich. Ja, werden wir sehen, was polizeilich noch ansteht. Da gibt es immer Termine zwischendurch. Hab auch eine Beförderung, die aussteht sogar. Freue mich schon.
Oh, Glückwunsch. Was wird's?
Zum Hauptmeister dann, genau. Ja. Und ansonsten, ja, geht's dann bald wieder Richtung Frühling, aber erstmal steht der Winter noch voll im Fokus.
Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Läuft bei dir, würde ich sagen. Vielen lieben Dank, Philipp Navrat, dass du dir die Zeit genommen hast und feier noch schön heute natürlich.
Ja, vielen Dank.
Also, liebe Freunde, das war die erste Ausgabe des Sportschau Wintersport Podcast Biathlon WM Spezial. Der Name ist zugegeben ein bisschen sperrig, aber halb so wild. Wir hören uns dann also voraussichtlich am Montag, den 17. Februar wieder. Wenn ihr nichts in Sachen Biathlon-WM in Lenzerheide verpassen wollt, lasst uns ein Abo da, ganz egal auf welcher Plattform ihr uns hört. Also denn, salut aus der Schweiz.